Andreas Jator. Alles gut? Unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt. Gelesen von Nadine Zerdam und Arvid Schalle.
Die Welt, in der wir leben, ist ungerecht. Während einerseits der Wohlstand vieler Menschen wächst, leben andere immer noch in extremer Armut. Gibt es da einen Zusammenhang? Und was kann jede und jeder Einzelne im Alltag tun, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen? In den Blinks zu »Alles gut« lernst du einige historische und gegenwärtige Gründe für globale Ungleichheit kennen. Außerdem geben wir dir Tipps, wie du deinen Alltag bewusster gestalten kannst. Du wirst aber sehen, dass es dafür nicht immer die eine perfekte Lösung gibt.
Blink Nummer 1. Fluch und Segen von Billigkleidung.
Zeit für neue Klamotten. Also ab in den nächsten Laden und ein paar neue T-Shirts ausprobieren. Tolle Farben, cooler Schnitt und billig sind sie auch noch. Aber Moment, wenn ein T-Shirt nur 5 Euro kostet, unter welchen Bedingungen wurde es dann hergestellt? Solltest du nicht auf eine faire Herstellung achten und dafür lieber draufzahlen? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Nehmen wir als Beispiel Bangladesch. Das Land ist nach China der zweitgrößte Exporteur von Kleidung. 2013 stürzte dort die Fabrik Rana Plaza ein, von der unter anderem H&M Ware bezieht. Über 1000 Menschen starben bei der Katastrophe. Seitdem wurden die Arbeitsschutzvorkehrungen zwar erhöht, von europäischen Standards sind Lohn- und Arbeitsbedingungen aber immer noch weit entfernt. Solltest du Kleidung aus Bangladesch also boykottieren? Nicht unbedingt. Denn in Fabriken arbeiten vor allem Frauen, denen ihr Gehalt ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Dass die Arbeitsplätze so wichtig wie begehrt sind, zeigt eine Studie von Mushfiq Mubarak. Der Yale-Ökonom, selbst in Bangladesch aufgewachsen, hat herausgefunden, dass Mädchen länger in der Schule bleiben, weil sie mit einem guten Abschluss bessere Chancen auf einen Job in der Textilindustrie haben. Außerdem heiraten sie später und leben länger. Die Lebenserwartung ist seit 1990 um 16 Jahre gestiegen. Was aber heißt das nun für dein Shoppingverhalten? Statt auf Kleidung aus Ländern wie Bangladesch komplett zu verzichten, kannst du auf bestimmte Siegel achten. Dazu gehört zum Beispiel das GOTS-Siegel. Es steht für Global Organic Textile Standard und garantiert faire Arbeitsbedingungen über den gesamten Produktionsprozess hinweg. Findest du nichts Passendes und dir gefällt ein Kleidungsstück ohne Siegel besser, dann frage das Ladenpersonal, unter welchen Bedingungen es hergestellt wurde. Selbst wenn die Antwort unbefriedigend ausfällt, kann das sinnvoll sein. Die Idee dahinter: je mehr Menschen beim Einkaufen nach fairen Produktionsstandards fragen, desto höher wird der Druck auf Firmen, sich darum zu kümmern.
Statt auf in ärmeren Ländern produzierte Kleidung zu verzichten, solltest du auf Siegel achten, die faire Produktionsbedingungen garantieren und dich nach den Herstellungsbedingungen erkundigen.
Auch lokal produzierte Kleidung zu kaufen ist mitunter sinnvoll. Die Lieferwege sind kürzer, was dem Klima zugutekommt. Auf der anderen Seite fließt aber kein Geld in die Textilindustrie armer Länder wie Bangladesch. Und es war gerade die Massenherstellung von Kleidung, die in Europa zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führte, von dem die Europäer bis heute profitieren. Mehr dazu im nächsten Blink.
Blink Nummer 2. Die glorreiche Spinning Jenny.
Asien und die billige Massenfertigung. Was wir heute oft in einem Atemzug nennen, war ursprünglich genauso ein europäisches Phänomen. Und insbesondere die Massenfertigung von Kleidung war das Fundament für den enormen wirtschaftlichen Aufschwung der europäischen Staaten. Aber der Reihe nach. 1764 drangen aufgebrachte Arbeiter in das Haus des Engländers James Hargreaves ein und zerstörten dort eine Maschine namens Spinning Jenny. Was sie antrieb? Die Angst um ihre Arbeitsplätze. Denn die Spinning Jenny war eine industrielle Spinnmaschine, auf der sich statt einer ganze 12 Spindeln platzieren ließen. Was für ein Fortschritt! Und dieser Fortschritt ließ sich nicht aufhalten, auch nicht durch die wütenden Weber. 1780 konnte die Spinning Jenny bereits 120 Spindeln fassen. Ein Makel blieb jedoch. Sie musste nach wie vor mit Muskelkraft betrieben werden. Aber auch das änderte sich. Die Weiterentwicklung Spinning Mule setzte auf einen Antrieb durch Wasserkraft. Neben Flüssen aufgebaut, konnte sie mit 1000 Spindeln arbeiten. Und die Entwicklung ging noch weiter. James Watts eigentlich für den Abbau von Kohle vorgesehene Dampfmaschine war auch für die Textilindustrie interessant. Spinnmaschinen waren nun nicht mehr auf die Nähe von Flüssen angewiesen. Damit konnten standortunabhängig in viel kürzerer Zeit viel größere Mengen an Textilien produziert werden. Die Spinning Jenny und die Dampfmaschine sind wunderbare Beispiele dafür, dass Innovation am Anfang von wirtschaftlichem Aufschwung steht. Innovation bedeutet in diesem Fall nicht nur, eine bestimmte Idee zu haben, sondern Ideen weiterzuentwickeln und sie miteinander zu kombinieren. Die neuen Technologien brachten die industrielle Revolution mit in Gang. Dass das in England geschah, ist dabei kein Zufall. Vor der industriellen Revolution gab es dort nämlich die glorreiche Revolution. Sie brachte 1689 die Bill of Rights hervor, die das englische Parlament gegenüber der Monarchie stärkte. In der Folge entstand ein funktionierender Rechtsstaat, in dem zum Beispiel das Eigentum der Bürger geschützt und ein Steuersystem etabliert wurde. Die Wirtschaft konnte sich nur deshalb entfalten, weil Gesetze sie vor der Willkür königlicher Herrschaft schützten.
Der Blick in die Geschichte zeigt deutlich: Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes hängt von Innovationen ab und von verlässlichen Gesetzen, die die Akteure der Wirtschaft schützen.
Die industrielle Revolution nahm in Westeuropa und den USA ihren Lauf. Dort wurden technische Fortschritte übernommen und die Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum geschaffen. Doch der Aufschwung hatte eine hässliche Kehrseite: den Kolonialismus. Seine Folgen sind bis heute vor allem in Afrika zu spüren.
Blink Nummer 3: Die Folgen von Sklavenhandel und Kolonialismus.
Wenn du dir die Landesgrenzen auf dem afrikanischen Kontinent anschaust, wirst du feststellen, dass viele davon aussehen, als hätte man sie mit dem Lineal gezogen. Im Grunde sind sie auch genauso entstanden, nämlich am Verhandlungstisch europäischer Staaten. Zwischen 1880 und 1905 teilten die Kolonialmächte den Kontinent auf, mit gravierenden Folgen bis in die heutige Zeit. Denn die Unterschiede zwischen den afrikanischen Bevölkerungsgruppen waren den Europäern völlig egal. Dadurch wurden Menschen zusammengewürfelt, die wenig gemein hatten oder auseinandergerissen, obwohl sie zusammengehörten. So leben zum Beispiel in Nigeria heute hunderte Gemeinschaften mit eigenen Sprachen und gesetzlichen Regelungen. Das führte seit dem Ende der Kolonialherrschaft bis in die heutige Zeit zu vielen Bürgerkriegen. Ein typischer Auslöser: die Abspaltung einer Ethnie von einem Staat. Hinzu kommt, dass viele Staaten nach dem Abzug der Kolonialmächte weiter autoritär regiert wurden. Die neuen Herrscher übernahmen die kolonialen Strukturen und sicherten den Wohlstand einer kleinen Elite, während die breite Bevölkerung unter bitterer Armut litt. Funktionierende Staaten sehen anders aus. Und deshalb ist es auch so schwer, einen wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen, wie ihn die europäischen Staaten nach der industriellen Revolution erlebten. Außerdem hat der Sklavenhandel seit Beginn des 15. Jahrhunderts tiefe Narben hinterlassen. Nicht nur wurden zwischen 1400 und 1900 etwa 18 Millionen afrikanische Menschen versklavt. Afrikanische Banden begannen zum Teil auch, notgedrungen andere afrikanische Gruppen zu unterdrücken. Statt selbst versklavt zu werden, konnten die häufig von Warlords regierten Banden andere Afrikaner als Sklaven verkaufen. Dadurch ist ein tiefes Misstrauen entstanden. Eine Untersuchung der Ökonomen Nathan Nunn und Leonard Wonshikon ergab einen großen Vertrauensverlust bei den Menschen in den am stärksten vom Sklavenhandel betroffenen afrikanischen Ländern. Sie trauen heute Nachbarn, den eigenen Verwandten oder der lokalen Regierung nur noch selten über den Weg. Wie ein funktionierender Staat ist aber auch Vertrauen in Mitmenschen wichtig für wirtschaftliche Entwicklung. Hieran kannst du als Einzelperson natürlich kaum etwas ändern. Was aber geht? Das Land, seine Staaten und seine vielfältige Kultur kennenlernen. Zum Beispiel, indem du afrikanische Literatur liest. Über eine Internetsuche mit dem Suchbegriff Read African Writers findest du viele gute Vorschläge.
Es zeigt sich ziemlich deutlich. Die Folgen von Sklavenhandel und Kolonialismus sind verantwortlich dafür, dass in Afrika vielerorts immer noch Armut herrscht.
Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung.
Blink Nummer 4. Auf dem richtigen Weg.
Früher war alles besser. Es vergeht wohl kein Tag, ohne dass irgendjemand diesen Satz sagt oder denkt. Zumindest im globalen Norden. Abgesehen davon, dass er auch dort selten stimmt, drückt er vor allem eine sehr privilegierte Sichtweise aus. Denn mit Blick auf die ärmeren Regionen der Welt lässt sich nur das Gegenteil feststellen. Extrem arm sind nach Definition der Weltbank Menschen, die pro Tag weniger als $1,90 zur Verfügung haben. Und schaut man sich die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre an, dann geht es erfreulicherweise bergauf. Lebte 1990 noch mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung in extremer Armut, waren es 2019 nur noch knapp 10%. Vor allem China hat eine rasante wirtschaftliche Entwicklung hinter sich. In keinem anderen Land ist die extreme Armut in jüngster Zeit so stark gesunken. In Afrika nimmt sie zwar langsamer ab als in asiatischen Ländern, aber auch dort ist sie um ein Viertel gesunken. Andere Statistiken zeigen ebenfalls eine positive Tendenz. Starben 1990 weltweit noch 9% der Kinder vor ihrem 5. Lebensjahr, hat sich die Kindersterblichkeit bis 2019 mehr als halbiert. Das liegt vor allem an Impfungen, aber auch an Hilfsorganisationen, die zum Beispiel an durchfallerkrankte Kinder mit Nährstoffpäckchen versorgen. Das verhindert eine tödliche Austrocknung des Körpers. Gut gemeinte Hilfe ist allerdings nicht immer auch gut gemacht. Das lässt sich am Beispiel der Bildung zeigen. Ganz klar positiv ist, dass weltweit heute so viele Menschen lesen und schreiben können wie nie zuvor. Und Mädchen bekommen immer mehr Zugang zu Schulen. Aber die Qualität des Unterrichts fällt vielerorts enorm ab. In Pakistan etwa kann die Hälfte der Kinder in der 5. Klasse keine ganzen Sätze lesen oder Zahlen addieren. Sie haben nach europäischen Standards kaum das Niveau von Zweitklässlern. Susanna Harris, die sich am Center for Global Development mit Bildungsfragen beschäftigt, erklärt, dass es lange Zeit das Ziel war, Kinder in ärmeren Ländern überhaupt in die Schule zu bringen. Und Professor Rainer Sauerborn von der Universität Heidelberg ergänzt, dass schlechter Unterricht tatsächlich besser sei als gar keiner. Aber natürlich müsse der nächste Schritt darauf abzielen, die Qualität der Bildung zu verbessern.
Klar ist, das Leben in den meisten armen Ländern hat sich verbessert. Trotzdem sind die Unterschiede zu den reichen Ländern im globalen Norden weiterhin enorm.
Wie können die positiven Entwicklungen vor allem dort noch stärker vorangetrieben werden, wo sie vergleichsweise langsam vonstatten gehen?
Blink Nummer 5. Entwicklungshilfe und ihre Tücken.
Stell dir Dirk Nowitzki in einer Sporthalle vor. Neben ihm liegt ein Sack voller Basketbälle. Seine Aufgabe könnte kaum leichter sein. Er soll so viele Bälle wie möglich in den Korb werfen. Doch jetzt kommt das Problem. In der Sporthalle ist es zappenduster. Ungefähr so sieht die internationale Entwicklungshilfe aus. Der globale Norden hat jede Menge Wurfkraft. Trotzdem landen viele Bälle daneben. Allein die EU steckt jährlich 50 Milliarden Euro in die Entwicklungshilfe. Ob das einem Land wirklich bei der wirtschaftlichen Entwicklung hilft, ist in der Forschung jedoch umstritten. Der Ökonom und Nobelpreisträger Angus Deaton fordert sogar, die Entwicklungshilfe massiv einzuschränken. Seiner Meinung nach richtet sie mehr Schaden an, als dass sie Gutes tut. Wie kann das sein? Schauen wir uns dazu die holländische Krankheit an. In der Ökonomie wird damit die geschichtliche Episode bezeichnet, in der die Niederlande in den 1960er Jahren unverhofft Erdgas auf eigenem Staatsgebiet fanden. Der Jubel war groß, konnte man das Gas doch prima ins Ausland verkaufen. Doch das frische Geld hatte nicht nur positive Auswirkungen. In der Folge stieg der Wert der inländischen Währung. Und das war schlecht für Exporte. Eine US-amerikanische Firma musste nun für eine Maschine im Wert von 10.000 niederländischen Gulden mehr US-Dollar auf den Tisch legen als zuvor. Niederländische Unternehmen bekamen dadurch große Probleme, ihre Produkte am Weltmarkt zu verkaufen. Den gleichen Effekt kann das Geld aus der Entwicklungshilfe für arme Länder haben. Der Kurs der heimischen Währung steigt und lokale Unternehmen werden plötzlich ihre Produkte nicht mehr los. Doch selbst wenn Geld an ganz bestimmte Zwecke gebunden ist, garantiert das keinen Erfolg. In Indonesien wurden die Gehälter von Lehrerinnen und Lehrern erhöht. Danach untersuchte die Weltbank in einem Zeitraum von über 10 Jahren, ob das die Schulleistungen der Kinder verbesserte. Das ernüchternde Ergebnis der Studie? Nein. Stattdessen führte eine andere Maßnahme überraschend genau zu diesem Effekt. Die Rede ist von Entwurmungsmitteln. Kinder, die durch schlechte Sanitärbedingungen Würmer haben, fühlen sich schwach und haben Konzentrationsprobleme. Bekommen sie Entwurmungsmittel, gewinnen sie ihre Kraft zurück und können dem Unterricht besser folgen. Während ein Ball den Korb verfehlte, landete ein anderer unverhofft im Netz.
Statt also einfach mehr Geld in die Entwicklungshilfe zu stecken, sollte sie gezielter eingesetzt werden. Durch Studien lernen wir, was hilft und was nicht.
Soweit zur Politik. Aber was kannst du ganz konkret selbst tun?
Blink Nummer 6. Spenden und faires Einkaufen.
Du bist auf dem Weg zur Arbeit und hast es eilig. Als du an einem Stand vorbeiläufst, wirst du angesprochen. Ob du nicht für einen guten Zweck spenden möchtest. Du sagst, dass du leider keine Zeit hast und gehst weiter. Doch später packt dich das schlechte Gewissen. Hättest du nicht doch spenden sollen, auch wenn du dafür zu spät gekommen wärst? Viele Menschen stellen sich diese Frage. Spenden oder nicht? Und wenn ja, wohin? Tatsächlich solltest du dein Geld nicht einfach irgendwo hingeben. Denn wie bei der politischen Entwicklungshilfe müssen auch private Spenden gezielt eingesetzt werden, um einen positiven Effekt zu haben. Eine gute Anlaufstelle ist die NGO GiveDirectly. Dort kannst du Geld spenden, das direkt an Menschen in Kenia, Uganda und Ruanda ausgezahlt wird. Ausgewählt wurden diese Länder, weil sie besonders arm sind und über eine intakte Infrastruktur für Auszahlungen verfügen. Die Menschen vor Ort erhalten eine SMS, mit der sie an Tankstellen, Kiosken oder in Supermärkten das Geld abholen können. Zahlreiche Studien, unter anderem von der Weltbank, belegen, dass die Menschen das Geld vor allem für Lebensmittel, Bildung und Gesundheit ausgeben. Insgesamt sinken trotz des höheren Budgets die Ausgaben für Zigaretten und Alkohol. Die US-Agentur für Entwicklungszusammenarbeit USAID hat in Ruanda die Effekte des Programms Gikuriro mit denen von GiveDirectly verglichen. Gikuriro versucht, die Gesundheit von Kindern zu fördern, indem den Eltern konkrete Tipps zu Hygiene, Ernährung und Bildung gegeben werden. Das Ergebnis war eindeutig. Die direkte Auszahlung von Geld an die Eltern half den Kindern mehr als das Trainingsprogramm. Offensichtlich wirkt eine externe Anleitung zum Leben nicht so stark wie Eigenverantwortung. Nicht so eindeutig ist die Wirkung von Produktsiegeln wie zum Beispiel Fairtrade. Der Ökonom Carlos Oya von der School of Oriental and African Studies in London hat herausgefunden, dass die direkten Effekte gering sind. Ein Kaffeebauer, der an Fairtrade teilnimmt, verdient nicht unbedingt mehr als ein konventioneller Bauer. Dafür erhält er aber Schulungen und einen besseren Zugang zum Absatzmarkt. Und nicht zuletzt sendet der Kauf von Fairtrade-Produkten, ähnlich wie bei den Textilien, ein Signal an die großen Kaffeekonzerne.
Du siehst, durch gezieltes Einkaufen und Spenden über NGOs kannst du im Alltag Gutes für Menschen in ärmeren Ländern tun.
So schön und wirkungsvoll kleine Gesten sein können, beim Streben nach einer gerechteren Welt steht eine Mammutaufgabe an: der Kampf gegen die Klimakrise.
Blink Nummer 7. Gemeinsam gegen die Klimakrise.
Hagel und Hochwasser, Stürme und Fluten, Hitze und Hungertote. Weil die meisten ärmeren Menschen in heißen Ländern leben, sind sie am stärksten von der Klimakrise betroffen. Bekommen wir den Klimawandel nicht in den Griff, verspielen wir alles, was wir bisher für eine gerechtere Welt erreicht haben. Was können wir tun? Ein großer Klimakiller ist das Fliegen. Pro Passagier erzeugt es über 7-mal mehr Treibhausgase als eine Reise mit dem Zug. Am besten wäre es also, wenn du ganz auf das Fliegen verzichten könntest. Kurzstreckenflüge sind in der Regel absolut unnötige CO2-Schleudern. Und willst du in eine weit entfernte Region reisen, dann solltest du deinen Flug zumindest kompensieren. Atmosphäre ist einer der bekanntesten Anbieter dafür. Du gibst einfach deine Flugstrecke ein und weißt dann, wie viel CO2 du kompensieren musst. Dein Spendengeld fließt in Umweltprojekte, zum Beispiel in Windparks in Nicaragua. Die Idee dahinter, dass durch den Flug ausgestoßene CO2 wird an anderer Stelle eingespart. Dabei darf allerdings nicht das Gefühl entstehen, dass Fliegen kein Problem mehr sei. Besser als kompensieren ist immer noch vermeiden. Ebenfalls ziemlich klimaschädlich ist der Konsum von Fleisch. Vor allem Rinder haben keine gute Bilanz. Sie rülpsen und pupsen einfach zu viel. Das Methan erhitzt die Erde sogar stärker als CO2. Außerdem ist der Futteranbau ein Problem, denn der größte Teil des weltweit angebauten Sojas landet am Ende in Futtertrögen. Oft wird dafür Regenwald gerodet und mit Kunstdünger gearbeitet, wobei klimaschädliches Lachgas entsteht. Musst du dich also vegetarisch ernähren? In der groß angelegten Studie EAT hat ein internationales Team aus Wissenschaftlern und Beraterinnen einen klimafreundlichen Ernährungsplan erarbeitet. Ihr Schlüssel zum Erfolg? Der Flexitarismus. Fleisch muss demnach nicht komplett aus unserer Ernährung verschwinden, es sollte nur zur Ausnahme werden. Aber bringt der persönliche Verzicht wirklich etwas? Rein mathematisch kannst du den Klimawandel als Einzelperson nicht aufhalten. Doch ein Experiment aus den 1960er Jahren zeigt, wie sehr das Handeln von einzelnen Personen andere anstecken kann. In dem Versuch saßen Teilnehmende jeweils einzeln in einem Raum, in den plötzlich Rauch eindrang. Die Teilnehmenden suchten schnell den Ausgang. In einer weiteren Versuchsrunde saß eine Gruppe von Menschen in einem Raum, in den ebenfalls Rauch eindrang. Ein paar aus der Gruppe waren in das Experiment eingeweiht, sahen nur kurz zum Rauch auf und ignorierten ihn dann. Das Ergebnis? Alle anderen im Raum ignorierten den Rauch ebenfalls.
Bei umweltschonendem Verhalten ist es nicht anders. Weil es andere Menschen ansteckt, entsteht ein soziales Klima, das Druck auf Politik und Wirtschaft ausübt.
Du musst dein Leben also nicht radikal auf den Kopf stellen. Aber überall, wo du umweltbewusster handelst, trägst du etwas zur Bewältigung der Klimakrise bei.
Das waren einige Ideen zur globalen Ungleichheit und möglichen Gegenmitteln aus dem Buch Alles gut von Andreas Sator. Immer noch herrscht in Teilen der Welt extreme Armut. Zwar geht es vielen Menschen in ärmeren Regionen heute besser als je zuvor, doch die Unterschiede zum globalen Norden sind weiterhin gravierend. Um das zu ändern, müssen politische Hilfen für ärmere Länder gezielt eingesetzt werden. Aber auch im Alltag kannst du auf ein paar Dinge achten, die zu einer besseren Welt beitragen. Indem du bewusster einkaufst, Geld spendest und klimafreundlicher lebst, leistest du einen kleinen Beitrag zu mehr globaler Gerechtigkeit. Am wichtigsten ist es dabei immer, dich über Zusammenhänge zu informieren und etwas über Länder und Regionen zu erfahren, die du noch nicht so gut kennst. Das hilft dir, die Auswirkungen deines Handelns im Alltag besser zu verstehen. Das macht vielleicht nicht alles direkt gut, aber vieles schon mal ein bisschen besser. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir deinen Blick für globale Zusammenhänge geschärft haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.